Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag mit dem Thema Tiere und Pflanzen in der Bibel. Dieses Thema soll in zwei Teilen behandelt werden. Heute kommt Teil 1 daran, Tiere im Buch der Sprüche. Und nächstes Mal geht es in Teil 2 um Pflanzen im Hohenlied. Das Hohelied ist besonders angefüllt an zahlreichen Pflanzen und es sind darunter viele, die bei uns nicht so bekannt sind. Wie gehen wir an dieses Thema heran? Pflanzen in der Bibel. Das Beispiel von Jesus Christus ist hier eben unser Vorbild. In Lukas 12, Vers 7 sagt der Herr Jesus, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Er benutzt oft Tiere und Pflanzen eben als Beispiele für geistliche Lektionen. So auch in Lukas 12, 24, betrachtet die Raben, dass sie nicht, oder dann in Vers 27 danach, betrachtet die Lilien. In Johannes 12, kurz vor seinem Leiden, sagt der Herr Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, da zieht er Lektionen aus der Tatsache, dass man beim Säen eben ein Korn in die Erde gibt. Es sieht aus wie das Sterben, aber dann kommt neues Leben hervor. Matthäus 10, Vers 16, seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Anhand der Eigenschaften der Tiere macht der Herr Jesus geistliche Lektionen. In diesem Sinn gehen wir an das Buch der Sprüche heran. Ganz besonders reich an Tierbeispielen ist das Kapitel 30, das in sich ein geschlossener Teil des Sprüchebuches darstellt, geschrieben nicht von Salomo, sondern von Agur ben Jakeh. Sprüche 30, Vers 18. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Es ist hier ähnlich wie bei Intelligenztests. Hier werden vier Beispiele gebracht und man muss herausfinden, was ist das Gemeinsame. Aber ich habe das eben hier in der Präsentation eigentlich schon angedeutet, indem ich gewisse Wörter besonders hervorgehoben habe. Es geht in allen vier Beispielen um einen Weg. Der Weg des Adlers, der Weg der Schlange, der Weg des Schiffes und der Weg des Mannes. Es handelt sich hier um einen sogenannten Zahlenspruch. Das ist eine Form der Poesie im Alten Testament. Hier geht es bei dem Zahlenspruch um die Zahl 4. Es ist so, dass alle vier Dinge sind wunderbar, aber das vierte ist ganz besonders. Unverständlich und erstaunlich. Und so sind Zahlensprüche aufgebaut. Man nennt zuerst eines weniger als die Vollzahl. Darum drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, um dann die Betonung auf das Letzte zu legen und vier, die ich nicht erkenne. Und so ist dann eben der Höhepunkt dieses Zahlenspruchs schließlich der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Aber eben zuerst geht es um den Weg des Adlers am Himmel. Hier sieht man im Bild einen Steinadler, erhaben und leicht in der Luft, ein fantastischer Flieger. Das Verbreitungsgebiet des Steinadlers, lateinisch Aquila Chrysaetos, ist hier auf der Karte zu sehen. Da, wo die Gebiete dunkelgrün bezeichnet sind, findet man den Steinadler das ganze Jahr über. Man sieht nicht nur in großen Teilen von Europa unter anderem, sondern auch im Nahen Osten und gerade eben in Israel und sogar in der Sinai-Halbinsel. Blau bezeichnet die Gebiete, wo der Steinadler im Winter anzutreffen ist und hellgrün im Sommer. Der Steinadler, der eben auch in der Bibel vorkommt, denn er ist eben ein Adler, gerade auch aus dem Gebiet der biblischen Länder. Der Steinadler ist die größte Adlerart überhaupt. Er erreicht eine Spannweite bis zu 2,2 Metern beim Männchen und beim Weibchen sogar noch mehr, bis 2,3 Meter. Das Gewicht der Männchen liegt zwischen 2,8 bis 4,6 Kilo. Beim Weibchen ist es noch mehr, 3,8 bis 6,7 Kilogramm. Und das Erstaunliche, die Steinadler können Beutegewichte bis 15 Kilogramm in die Höhe, in die Lüfte hinaufziehen. Also ein Mehrfaches des Eigengewichts. Die Flügel sind gekennzeichnet durch 11 Handschwingen. Das sind also Federn, die an den Knochen angebracht sind beim Flügel, die unseren Händen und Fingern entsprechen. Diese Handschwingen können bis zu 60 cm lang werden. Dann 17 Armschwingen, die bis zu 40 cm lang werden. Und schließlich am Schwanz 12 Steuerfedern, die man ja auch hier im Bild sehr schön sieht, bis 42 cm lang. Nun, Agu ben Jake staunt über den Weg des Adlers. Und im Licht des Neuen Testaments ist der Adler ein Hinweis auf Jesus Christus. Nicht wahr? Gerade in Offenbarung 4, wo die vier Cherubim-Engel rund um Gottes Thron beschrieben werden, die in ihrer Symbolik Eigenschaften Gottes ausdrücken, da wird ja auch ausdrücklich gesagt, dass ein Cherub eben das Gesicht eines Adlers hat. Und so weist eben der Adler in gewissen Eigenschaften auf das Wesen Gottes hin und insbesondere auf den Sohn Gottes. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 28, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das ist der Weg des ewigen Sohnes Gottes, der von Ewigkeit her beim Vater war und dann eben aus der Höhe zu uns gekommen ist in unserer Welt. Aber er ist auch wieder von hier weggegangen, auferstanden, in den Himmel gefahren und hat den höchsten Platz im Himmel als Mensch auf dem Thron Gottes eingenommen. Nicht wahr? Wir staunen eben über den Weg des Adlers, dass ein so schweres Tier so erhaben fliegen kann. Aber noch viel erstaunlicher ist eben die geistliche Bedeutung, dass der ewige Gott, Gott der Sohn, in diese Welt kommen konnte, Mensch werden konnte, da unter uns weilte und dann auch wieder zurückgekehrt ist in den Himmel. Die ganz jungen Adler machen erste Ausflüge nach 74 bis 80 Tagen. Aber der erste Flug aus der Höhe von einem Adlerhorst auf einem erhabenen Felsen aus, kann auch der letzte Flug sein. Es kommt darauf an, ob der Adler die Flügel im richtigen Winkel ansetzt, sonst kann er fliegen wie ein Fallschirm. Und das war dann eben das letzte Mal. Andere gibt es, die checken das gleich beim ersten Flug. Aber man kennt das Phänomen von Adlermüttern, die dann abstürzende Junge auffangen und sie tragen sie auf ihren Flügeln, die ebenso eindrücklich bis 2,3 Meter Spannweite haben können. Und gerade diese Besonderheit der Adler wird in 2. Mose 19, Vers 4 erwähnt, wo Gott das junge Volk Israel aus Ägypten geführt hatte und dann zum Sinai brachte, um ihnen Gottes Wort zu übergeben. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Israel wäre als Volk Gottes gleich von Anfang an abgestürzt. Wenn man nur schon die ersten Schwierigkeiten in Verbindung mit dem Auszug aus Ägypten und dann gleich nach dem Auszug aus Ägypten betrachtet. Aber Gott hat sie aufgefangen auf seinen Flügeln und sie bis zum Sinai gebracht und auch weiter so geführt. Nun kommen wir zurück zu dem Zahlenspruch von Agur ben Jake. Zweitens, der Weg der Schlange. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Es ist so, Schlangen haben keine Beine. Und trotzdem können sie sich auch auf dem harten Untergrund des Felsens fortbewegen. Obwohl es da keine Möglichkeit gibt, sich abzustoßen, wie sagen wir im Dschungel. Es gibt grundsätzlich vier wichtige Fortbewegungstechniken bei den Schlangen. Erstens das Schlängeln, zweitens das gerade Kriechen, drittens das Seitenwinden, das man hier in der Grafik dargestellt sieht, und schließlich die Ziehharmonika-Bewegung. Schlängeln bedeutet, die Muskeln drücken sich, und zwar auf beiden Seiten, von kleinen Gegenständen wie Steinchen und Ästchen ab. Das ist so die Fortbewegung im Wald, im Dschungel. Und das geht eben gleichzeitig auf beiden Seiten, darum können sie sich dann vorwärts bewegen. Obwohl ja seitlich gedrückt wird mit den Muskeln, ja. Das gerade Kriechen, da handelt es sich um eine periodisch verlaufende Welle, aufeinanderfolgende Wellen von Muskelkontraktionen. Und diese Art brauchen Schlangen in engen Spalten, Felsenspalten oder Röhren. Dann kommt eben das Seitenwinden, das man hier dargestellt findet. Das ist wichtig, zum Beispiel in der Wüste, und zwar speziell in der Sandwüste. Man sieht, es gibt ganz wenig Berührungsstellen mit dem Boden. Vorne richtet sich die Schlange auf und zieht dann das Ganze so seitlich rüber. Es gibt nur zwei leichte Kontaktstellen mit dem Boden. Und trotzdem kann sich die Schlange dann eben auf diese Art vorwärts bewegen. Die Ziehharmonika-Bewegung ist das, was uns interessiert. Und was eben für Agur so ein wunderbarer Weg war. Da zieht die Schlange den hinteren Teil an sich in engen Schleifen und streckt sich dann vorne wieder weiter und zieht den Schwanz nach. Und so bewegt sie sich auf dem Felsen. Wirklich ein erstaunlicher Weg. Dahinter lässt sie keine Spuren auf dem Felsen. Eben, sie kann sich ja da nicht so abdrücken wie im Dschungel mit Steinchen und Ästchen. Und so ist es auch in der geistlichen Bedeutung der Angelegenheit. Christus wird in der Bibel verglichen mit dem Felsen. 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Die Schlange ist ein Bild von Satan. Das deswegen, weil der Satan in der Versuchungsgeschichte in Eden zum ersten Mal ein Medium benutzt hatte, eben eine Schlange, ein Tier. Der Satan präsentiert sich sehr selten direkt, so wie er ist. Meistens benutzt er eben irgendein Mittel, ein Medium. Und so benutzt er das Medium der Schlange und so kam es zur Sünde in der Welt. Nun, die Schlange auf dem Felsen, das ist das Erstaunliche. In Matthäus 4 sehen wir, wie der Herr Jesus, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte, ging er in die Wüste und wurde von Satan versucht. Er, der Vollkommene. Und es werden uns vier letzte Versuchungen berichtet in den Evangelien, in Matthäus, Markus und auch Lukas. Und es wird gezeigt, wie der Herr Jesus immer als Vorbild für uns überwunden hat, indem er die Bibel zitiert hatte. Das Schwert des Geistes. Und so den Teufel in jeder Versuchung besiegt hatte. Warum diese Versuchungsgeschichte? Sie war wichtig, um uns Menschen deutlich zu machen, dass Jesus Christus absolut vollkommen ist. Die Schlange konnte keine Spuren hinterlassen in seinem Leben. Er blieb vollkommen. Und darum war er der Einzige, der für uns stellvertretend sterben konnte am Kreuz. Der Jesus sagt auch in Johannes 12 am Schluss, dass der Satan jetzt kommt und er sagt, er hat nichts in mir. Bei uns hat der Satan einen Bundesgenossen in uns, nämlich die in uns wohnende Sünde, die sündige Natur, die wir von Adam ererbt haben und die in Römer 5 ab Vers 12 immer wieder genannt wird, die Sünde in der Einzahl oder auch das Fleisch. Das ist die sündige Natur, die wir als bösen Drang in uns spüren, haben wir geerbt von Adam. Vom Sündenfall an gibt es das in der Welt. Aber Jesus Christus hatte keine Sünde in sich und so hat Satan in ihm nichts gefunden und auch keine Spuren hinterlassen in der Versuchung. Ja, wenn wir schon bei dem Weg der Schlange sind, und ich habe betont, die Schlangen haben keine Beine, aber sie hatten Beine. Denn wir sehen in dem Fluch Gottes über das Medium, über das erste Medium, die Schlange, das steht in 1. Mose 3, Vers 15, weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh und mehr als alles Getier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und dann wird angekündigt, dass einmal der Retter kommen wird, als Nachkomme von Eva, der Schlange, das heißt Satan, den Kopf zertreten wird, seine Macht zerstören wird. Nun, hier wird gesagt, die Schlange sollte als Folge der Sünde des Menschen unter einen Fluch kommen. Alle, die ganze Schöpfung kam unter einen Fluch, aber die Schlange sollte mehr verflucht sein als alle anderen Tiere. Und das zeigt sich eben durch den Verlust der Beine. Aber bei Riesenschlangen sieht man die Ansätze zu Beinen immer noch im Skelett. Und zwar sind diese Ansätze genau dort beim Beckengürtel der Schlange. Die Schlange hat auch ein Becken. Nicht nur eine riesenlange Wirbelsäule mit Rippen, sondern sie hat auch ein Becken. Und dort beim Becken gibt es in den Knochen die Ansätze zu Beinen. Und dort sind übrigens auch die Geschlechtsorgane platziert bei der Schlange. Und sieht man bei den Riesenschlangen, sieht man noch so kleine Sporen. Das sind diese Ansätze von Beinen. Damit können sie nicht gehen. Aber die haben immer noch eine Funktion. Und zwar bei der Begattung braucht die männliche Riesenschlange diese Ansätze. Die haben also eine Funktion, aber nicht mehr zum Gehen. Und Gott sagt, eben nicht nur auf den Bauch kriechen, die Beine verlieren, sondern auch Staub fressen. Nun, was bedeutet das? Das hat zu tun mit der Orientierung der Schlange bei der Fortbewegung. Geht ja um den Weg der Schlange. Da haben wir einerseits bei der Schlange die sogenannten Labialgruben. Das sieht man hier bei der Python, sehr schön. Das sind Infrarotrezeptoren zur Wahrnehmung von Temperaturunterschieden bis zu 0,026 Grad Celsius. Das ist fantastisch. Und damit kann die Schlange im Dunkeln sehen. Schlangen sehen ja sehr schlecht. Es gibt Schlangen, die sehen nur Farben. Und es gibt Schlangen, die sehen keine Farben. Also haben auch nur eine eingeschränkte Sicht. Aber sie orientieren sich ganz speziell eben durch diese Infrarotrezeptoren. Und das sogar nachts. Hier sieht man ein Infrarotbild, also was eben eine gewisse Wärme aufweist, wie eine Maus, eine Ratte, wird dann von der Schlange so wahrgenommen wie hier im Bild. Und sie kann mit absoluter Treffsicherheit ein solches Tier auch in der Nacht beißen und verschlingen. Und dann kommt eben noch dazu, Und das hat speziell zu tun mit diesem Ausdruck Staub fressen. Die Schlange besitzt das Jakobsche Organ. Die gespaltene Zunge kann gleichzeitig zwei verschiedene Duftstoffe aufnehmen. Die Schlange züngelt ständig und nimmt eben Moleküle, den Staub der Erde gewissermaßen, auf und führt dann diese Moleküle in das Jakobsche Organ. Das sind zwei kleine Vertiefungen im Gaumen. Und dort werden die Moleküle analysiert. Und dadurch kann sich die Schlange ganz genau orientieren. Und zwar eben, weil es zweifach ist, kann sie sich dann auch räumlich sehr gut orientieren. Dadurch. Also dieses Staubfressen, das eben auch so ein Beiträgt zu einem etwas erniedrigten Aussehen der Schlange, immer am Züngeln. Dadurch kann die Schlange sich eben räumlich orientieren und kann ihren Weg gehen durch den Dschungel, weichen Dschungelboden, durch den Sand und eben auch auf dem Felsen. Ein erstaunlicher Weg. Und wir sehen, sogar der Fluch Gottes nach dem Sündenfall war ein kreativer Fluch, ein schöpferischer Fluch, wo wir in allen Details die Größe und Weisheit und Intelligenz des ewigen Gottes sehen. Und darum, man kann wirklich staunen über den Weg der Schlange. Drittens, der Weg des Schiffes. Das einfach der Vollständigkeit halber, obwohl das kein Tier ist, ja? Sprüche 30, Vers 18 sagt, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Im Herzen des Meeres, das heißt auf offener See, inmitten des Meeres. Nun, das ist ja wirklich etwas Erstaunliches. Wie kann ein so schwerer Gegenstand erhaben schwimmen auf dem Meer? Hier im Bild ein phönizisches Schiff, dargestellt auf einem Sarkophag. Also das ist eine echte Darstellung aus der Zeit der Phönizier, das sind die Kanaaniter im Libanon. Das waren ja die großen Schifffahrer in biblischen Zeiten. Als Jona seine Flucht nach Spanien unternahm, nach Tarsis, da hat er ein solches phönizisches Schiff genommen, das ab Jaffo, Tel Aviv, durchs Mittelmeer startete Richtung Spanien. Wie ist das möglich? Nun, heute natürlich verstehen wir das physikalisch, wie das geht. Es ist das archimedische Prinzip, das Archimedes um 212 vor Christus, also Jahrhunderte nach Agobeniake, entdeckt hat. Das Prinzip, dass eben dass der Auftrieb eine Gegenkraft ist zur Gewichtskraft. Und das nun das Schwimmen ermöglicht. Hat zu tun mit dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit und dem spezifischen Gewicht des schwimmenden Gegenstandes. Ja, man kann es erklären, es ist trotzdem wunderbar. Die Erklärung nimmt am Wunder gar nichts weg. Auch in geistlicher Hinsicht hat das etwas zu bedeuten, denn das Schiff ist im Neuen Testament wiederholt ein Bild der Gemeinde. Wir haben in den Evangelien zwei Schifffahrtsgeschichten. Eine, wo der Herr Jesus am Schluss von Markus 4 im Boot schlief und die Jünger kamen in einen Sturm und in große Not. Der Herr stillt den Sturm. Das sollte darstellen, die Gläubigen, die Jünger, werden auch in der weiteren Zeit der Kirchengeschichte eine Reise gehen müssen durch die Nöte und Stürme des Lebens. Aber Jesus Christus ist da. Er hat verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Weil er Gott ist, ist er allgegenwärtig. Als Mensch ist er im Himmel, ist er nicht hier auf Erden. Aber als der Allgegenwärtige kann er sagen, ich bin bei euch alle Tage. Und so ist er bei uns im Schiff, obwohl es uns manchmal vorkommt, wie wenn er schlafen würde. Aber er greift ein im richtigen Moment. Und die andere Geschichte, zum Beispiel in Matthäus 14, erzählt, der Herr geht auf einen Berg, um zu beten. Die Jünger gehen selber mit dem Schiff durch den Sturm. Und in der größten Not kommt der Herr ihnen entgegen auf dem Wasser und bringt sie in Sicherheit. Und so ist das eine andere Seite der Geschichte der Gemeinde. Der Herr Jesus ist als Hohepriester im Himmel, als Mensch. Und er betet für uns, damit wir das Ziel erreichen. Wir gehen durch die Stürme des Lebens als Gemeinde, durch Verfolgung und Druck und Verachtung, Aber der Tag kommt, wo Jesus Christus wiederkommt und uns nach Hause bringen wird. Ja, und so ist eben dieser Weg der Gemeinde durch 2000 Jahre Kirchengeschichte mit so viel Verfolgung und Verführung dermaßen erstaunlich, dass die Gemeinde heute noch existiert. Nun, der Herr hat das verheißen in Matthäus 16, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist der Weg, der erstaunliche Weg des Schiffes, das nicht ertrinkt im Wasser. Und dann viertens der Weg des Mannes zu einer Jungfrau. Im Hebräischen sogar be alma. Das heißt, in die Jungfrau. Dieser Ausdruck, der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau, ist der gesamte Weg von der Zeit der Werbung bis schließlich zur völligen Einheit in der Ehe. Und das ist, sagt Ago Benyake, das Wunderbarste, das es überhaupt gibt, von diesen vier Wegen. Es ist so erstaunlich, der Adler, erstaunlich, die Schlange, das Schiff. Aber das ist noch erstaunlich. Wie kommt es, dass zwei Menschen, die zuerst gar keine Beziehung haben, dann plötzlich durch das Werben des Mannes, dass da eine Beziehung entsteht? Und zwar in beiden Herzen. Zum Heiraten braucht es immer zwei, sonst geht es nicht. Aber wie kommt das, dass genau diese zwei, wenn Gott das führt, dann zusammenkommen und dass auch die Gefühle erwachen und immer tiefer werden und schließlich eben das klare Versprechen der Treue für ein ganzes Leben und schließlich die Einheit in der Ehe, die Gott gewollt ist, nach 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen, im Hebräischen wörtlich sogar ankleben, und die zwei werden ein Fleisch werden. Das ist dieser erstaunlichste Weg eines Mannes zu einer Jungfrau oder sogar in eine Jungfrau hinein. Wir gehen weiter in Sprüche 30. In Vers 24 finden wir die vier Kleinen der Erde. Vier sind die Kleinen der Erde und doch sind sie mit Weisheit wohlversehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendechse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Den Gecko kannst du mit Händen fangen, und doch ist er in den Palästen der Könige. Hier ist der Intelligenztest etwas anders. Man muss nicht herausfinden, was ist das Gemeinsame, sondern das Gemeinsame wird gleich gesagt. Das sind alles kleine Tiere der Erde. Das sind nicht die Mächtigen. Das sind nicht die Saurier. Das sind die Kleinen. Das sind nicht die Starken, wie die Löwen und so. Das sind die Kleinen der Erde, die aber alle Weisheit haben. Und jetzt muss man herausfinden, und was ist jetzt das Besondere in jedem Beispiel? Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Das sind kleine Tiere, die richtig Vorbilder sind für das Thema Vorsorge. Sie bereiten im Sommer ihre Speise. Die machen also Vorräte in einer Zeit, wo es gut geht, im Blick auf kommende Zeiten, wo es schwierig wird. Und da muss man staunen, warum? Wie wissen diese Ameisen, dass sie das machen müssen, im Blick auf die Winterzeit? Das hat alles der Schöpfer in sie hineingelegt. Ist ein Zeugnis der Weisheit des Schöpfers. Aber in der Biologie war das so, dass man das lange als ein Fehler in der Bibel angeführt hat. Ich weiß, es gibt Leute, die sammeln Fehler in der Bibel. Und wenn Sie ganz ehrlich die Bibel lesen, merken Sie dann plötzlich, dass die Bibel bei Ihnen Fehler findet. Aber das war so einer auf der Liste. Das gibt's gar nicht. Wintervorräte bei Ameisen. Und das Problematische war, dass die Bibel das sogar zweimal sagt. Nämlich auch in Sprüche 6, Vers 6, da spricht Salomo: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Also auch da wird es nochmals gesagt. Und hier wird noch die Betonung darauf gelegt, nicht nur Vorsorge, sondern Fleiß bei der Vorsorge. Und es wird weiter betont, es gibt keine zentrale Organisation. Und trotzdem funktioniert das Staatswesen der Ameisen. Das Staaten umfassen kann von Tausenden von Exemplaren, es gibt sogar Millionen, und es gibt sogar Staatsverbindungen. Zum Beispiel in Italien gibt es hat man entdeckt eine ganze Verbindung von Kolonien über Tausende von Kilometern hinweg. Die gehören alle zusammen und umfassen Milliarden von Ameisen. Und es gibt keine zentrale Führung, trotzdem funktioniert es. Ja? Und eben die wissen, dass sie vorbereiten müssen. Nun, in der Wissenschaft braucht es manchmal Zeit, bis man die Dinge entdeckt, die die Bibel schon längst genannt hat. Es waren J.T. Mockridge und H. McCook, die um 1880 entdeckten, ja, es gibt tatsächlich Winterkammern in den Anlagen der Ameisen. In dem Lexikon von Microsoft, Encarta, gibt es unter dem Artikel Ameisen eine wunderbare Darstellung, wo man sieht, die Winterkammer, die ist am tiefsten unten im Boden drin. Es gibt sie. Ja, und was ist die Lektion für uns? Eben einerseits, dass wir fleißig sein sollen in den Dingen Gottes und dass wir im Blick auf schwere Zeiten eben Nahrung vorbereiten sollen. Darum ist es wichtig, die Bibel nicht nur zu lesen, um gerade momentane Bedürfnisse zu stillen. Es gibt viele Bibelleser, die sagen, diese Predigt, die hat mir nichts gebracht. Warum? Das spricht nicht jetzt für meine Probleme, die ich jetzt gerade im Alltag habe. Aber man muss sich überlegen, was wurde dann angesprochen an Belehrung, die man dann plötzlich in anderen Situationen, in anderen Zusammenhängen dringend nötig hat. Und so werden wir auch in Judas Brief, Vers 3, aufgerufen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und da ist es wichtig, dass wir die Bibel studieren in ihren ganzen Zusammenhängen, dass wir die Lehre der Bibel kennenlernen, damit wir auch Angriffe auf die biblische Lehre abwehren können, damit wir wissen, warum wir das glauben, was wir glauben und damit es uns eben immer mehr ein kostbarer Schatz wird. Und so ist es wichtig, dass wir eben die Bibel studieren und auch Themen studieren, die vielleicht nicht gerade momentan unsere persönlichen Probleme und Fragen betreffen, sondern Fragen, die später einmal kommen werden. Und der Herr ist eben da, der unsichtbar sein Volk führt und eben auch führt, die Themen zu studieren, die plötzlich, wenn dann ganz neue Fragen an einen herankommen, aktuell werden. Und dann muss man eben die Nahrung bereit haben, auch in Zeiten der Hungersnot. Das zweite Beispiel, die Klippendechse. Ein nicht kräftiges Volk und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Was ist da das Thema? Sicherheit. Vorsorge, jetzt Sicherheit. Diese Tiere suchen ihre Sicherheit in dem Felsen. Ich habe gesagt, der Fels ist in der Bibel wiederholt ein Bild von Jesus Christus. Der Fels aber war der Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Und so sucht also dieses Volk Sicherheit und Schutz, bildlich gesprochen, in Jesus Christus. Die Klippendechse leben nicht allein, sondern immer in kleinen Kolonien von vielleicht 50 Exemplaren. Und so lehren uns diese Tiere, es gibt kein Solo-Christentum. Wir können nicht allein als Christen durchs Leben gehen. Wir brauchen die örtliche Gemeinde. Und es ist auch so, wenn man die Klippendechse beobachtet, wie hier in der Oase in Engedi am Toten Meer, dann hat man das Gefühl, manchmal, das seien etwas faule Tiere. Viele Exemplare liegen da einfach herum auf den Felsen an der Sonne. Nun, das hat damit zu tun, sie können nachts ihre Temperatur runterlassen, um Energie zu sparen, und dann tagsüber tanken sie mit Sonnenenergie wieder auf. Darum müssen sie ein bisschen liegen. Aber es kommt dazu, es gibt immer ältere Exemplare, die sind gleichzeitig auch auf der Wache. Und sobald die sehen, dass für andere in ihrer Kolonie Gefahr droht, geben sie Pfeiftöne von sich, so wie die Murmeltiere, obwohl sie sind nicht biologisch verwandt mit den Murmeltieren. Da haben wir eben die Lektion, wie wichtig es ist, dass es in den örtlichen Gemeinden Brüder gibt, die die Gefahren sehen und darauf achten und auch darauf hinweisen. Und die Reaktion der Klippendechse, sie springen dann weg, sie gehorchen dieser Warnung und suchen Zuflucht im Felsen. Es sind spezielle Tiere, denn die Schockzähne und die Füße sind verwandt mit denen der Elefanten. Obwohl sie gerade vom Körperbau nicht sehr viel Übereinstimmung mit Elefanten aufweisen. Ja, ein echtes Problem für Evolutionisten. Hier sieht man diese Füße, das sind eigentlich Hufe, also wie Elefantenhufe, aber noch mit der Besonderheit, dass sie diese Oberflächen anziehen können, sodass ein Vakuum entsteht, wenn sie auf dem Felsen sich fortbewegen. So wie bei diesen Vakuumhenkeln in der Küche, die immer runterfallen. Aber bei ihnen ist es so, da hält es, da ist es besser als in der Küche. Und das Bild ist so deutlich zu uns sprechend, ist ein Bild von Menschen, die eben an Jesus Christus kleben. Wie David sagt im Psalm 63, Vers 10, meine Seele hängt dir nach. Es hält mich aufrecht, deine Rechte. Ja, also kleine Tiere, wir sind auch nicht die Großen dieser Welt. Die Gemeinde von Jesus Christus hier ist nicht die angesehene Gruppe in dieser Welt. Dafür gibt es diverse Organisationen, die angesehen sind in dieser Welt. Nicht unbedingt von allen, aber von vielen, ja, wie zum Beispiel die UNO und so weiter. Aber die Gemeinde ist ganz anders. Sind die Kleinen dieser Erde, aber mit Weisheit wohlversehen, weil sie wissen, wo Sicherheit zu finden ist. Der UN-Sicherheitsrat, ja, der sollte die Welt unterrichten über Sicherheit. Aber sie sind bei Fall um Fall sind sie in Unklarheit, was zu tun wäre. Und die Kleinen der Erde wissen, wo Sicherheit zu finden ist, in Jesus Christus. In 3. Mose 11, bei den reinen und unreinen Tieren, wird gesagt, dass der Klippendachs zu den unreinen Tieren gehört, die nicht gegessen werden durften von Juden, die nicht koscher sind. Und so entspricht das eben uns, die wir nach Römer 3, 23 alle von Natur aus unrein sind. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber eben wie gesagt, die Klippendechse suchen Zuflucht im Felsen und darum wohl jedem, der sich als Sünder erkennt und in Jesus Christus Zuflucht sucht, dem einzigen Retter, der unsere Schuld vergeben kann. Das hebräische Wort Klippendachs heißt Schafan und das heißt wörtlich übersetzt Verstecker. Eben der sich birgt im Felsen in Christus. Wie gesagt, lebt das kleine Volk zusammen, so wie die Ortsgemeinde. Wächter warnen das Volk, so wie das in der Ortsgemeinde sein soll. Es sind die Kleinen der Erde, wie 1. Korinther 1, Vers 26 sagt, nicht viele Edle, aber das, was unedel ist, hat Gott auserwählt. Mit Weisheit wohl versehen, wie 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, dass Christus unsere Weisheit ist und klebt am Felsen, wie David das von sich ausdrückt im Psalm 63, Vers 11. Drittens, die Heuschrecken. Die Heuschrecken haben keinen König und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Da geht es um das Thema Ordnung. Und zwar wieder Ordnung, obwohl kein sichtbarer Führer da ist. Nicht wahr, wenn man einen Papst an der Spitze hat, dann versteht man, warum das Ganze dann zusammengehalten wird. Vor kurzem hat mir einer der katholische Theologie studiert hat, eine Mail geschrieben, hat gesagt, die Protestanten und die Freikirchen, die sind sich so uneins. Aber die katholische Kirche, die ist so einig. Habe ich ihm gesagt, das ist nur äußerlich so. Wenn du mit den Einzelnen sprichst und auch mit verschiedenen Priestern, kannst du Leuten begegnen, die alles, die Grundlagen des Glaubens leugnen. Ist alles möglich. Aber durch eine äußere Autorität wird das ganze Schiff zusammengehalten. Und es gibt so viele verschiedene Richtungen und Unterorganisationen in dieser Kirche von Rom und die sind sich so uneinig. Aber äußerlich wird alles zusammengehalten durch eine sichtbare Führung, die ganze Welt sieht. Aber bei der Gemeinde von Jesus Christus, so wie es im Neuen Testament beschrieben wird, da haben wir kein sichtbares Haupt, denn Christus ist im Himmel. Und trotzdem, wenn die Einzelnen auf die Stimme des Hirten, des guten Hirten hören, wird die ganze Herde geführt. Und so ist es auch bei den Heuschrecken. Sie ziehen allesamt aus in geordneten Scharen, aber man sieht keine zentrale Führung. Und dann viertens, der Gecko. Was ist dort das Thema? Würde. Den Gecko kannst du mit Händen fangen und doch ist er in den Palästen der Könige. Also im Zusammenhang merkt man, dass man hier nicht mit Eidechse übersetzen darf, sondern es ist eine Echse, die eben speziell in Häusern zu finden ist. Und darum muss man hier übersetzen mit Gecko. Denn das ist die Hausechse. Der Gecko, ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich nach Afrika gekommen bin oder irgendein weit entferntes Land, dass die Leute eine besondere Achtung gehabt hätten vor dem Gecko. Der ist überall verachtet. Er sieht auch nicht besonders schön aus, ja? Aber der ist überall und eben sogar in den Palästen ist der zu Hause. Und man kann ihn mit Händen fangen. Und so ist es auch eine Tatsache, die Christen sind in dieser Welt verachtet. Die echten Christen, meine ich. Die wirklich zu Gottes Wort halten. Die werden bezeichnet als Fundamentalisten. Und damit sind sie verachtet. Was nur Verachtung bedeuten kann. Aber Offenbarung 1, Vers 5 sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blute und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sie sind ein Königtum. Sie sind Priester Gottes. Ohne Weihung, aber durch Bekehrung. Und in Offenbarung 5 wird sogar gesagt, dass sie einmal als Könige mit Christus regieren werden über diese Welt. Es gab eine Zeit, da wusste ich gar nicht, dass ich ein König bin. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das noch nie gehört hat, jetzt weiß er es, dass er königliche Würde hat. Und nicht wahr, als die Sowjetunion gegründet wurde 1922, war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Staat als ein staatliches Programm die Zerstörung des Christentums auf die Agenda schrieb. Und in der Folge wurden Millionen von Christen umgebracht. Das Bekenntnis zu Christus reichte. Und war das etwas Großartiges, dass so viele Christen in die Konzentrationslager gebracht wurden, in die Arbeitslager, in die Psychiatrie, ins Gefängnis und so weiter? Das war keine Heldentat. Etwa so, wie wenn man einen Gecko fängt. Das ist jetzt wirklich keine Heldentat. Man kann ihn mit Händen fangen, aber das ändert nichts an dieser Würde, die wir haben vor Gott. Könige und Priester. Ja, dann machen wir jetzt hier Pause, eine Viertelstunde. Wir kommen zu einem weiteren Intelligenztest in Sprüche 30. Und zwar geht es nun um drittens die vier würdevoll Gehenden. Sprüche 30, Vers 29. Drei haben einen stattlichen Schritt und vier einen stattlichen Gang. Das erste Beispiel für würdevollen Gang ist der Löwe. Der Löwe, der Held unter den Tieren und der vor nichts zurückweicht. Es ist so, dass alle Beispiele, alle Tierbeispiele weisen letztlich hin auf den vierten Punkt, der König, bei welchem das Volk ist. Das ist das Ziel. Und wir wissen, der König der Könige ist Jesus Christus. So wird er genannt in Offenbarung 19. Die ganze Weltgeschichte nach Gottes Plan geht hin bis auf das Reich Gottes am Ende der Tage, wenn Jesus Christus als König regieren wird und dann wird sein Volk Israel ihm unterworfen sein und ihm dienen. Das ist hier nicht das revolutionäre Volk, da ist der König nicht mehr so stattlich gehend, sondern ein Volk, das sich dem König und seiner Regierung unterstellt. Und so gehen alle diese Beispiele ganz speziell hin, eben auf den würdevoll gehenden Jesus Christus, den König der Könige. Das erste Beispiel, also der Löwe, der Held unter den Tieren und der vor nichts zurückweicht. In Offenbarung 5 wird Jesus Christus bezeichnet als der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat. Und er hat Satan besiegt am Kreuz, auch die Macht des Todes, die Macht der Sünde und die Schuld hat er vernichtet, wie Sacharja 3 sagt, an einem Tag hinweggetan. Da ist der Herr Jesus eben dieser Überwinder gewesen, dieser Löwe, der Held unter den Tieren, der vor nichts zurückweicht. Und es war so, dass der Herr Jesus mit völliger Entschiedenheit nach Jerusalem hinaufging, obwohl er wusste, was auf ihn kommen würde, auf ihn zukommen würde. In Lukas 9 sehen wir in Vers 51, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Und die ganzen weiteren Kapitel beschreiben den Weg des Herrn Jesus über viele Zwischenstationen bis schließlich nach Jerusalem. Das war das Schrecklichste. Und es war so schrecklich, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane, als er nochmals gesehen hat, was auf ihn zukommen würde, am Kreuz sollte er, der Vollkommene, zur Sünde gemacht werden. Er, der vollkommen Gerechte, sollte mit fremder Schuld beladen werden. Und der Herr Jesus bat den Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber es war nicht möglich, denn sonst wären wir verloren gewesen. Und so ging der Herr Jesus mit Energie auch den letzten Teil seines Weges. Und Johannes 19 beschreibt sogar, wie der Herr Jesus sein Kreuz tragend, das heißt den Querbalken, hinausging aus der Stadt nach Golgatha. Nichts konnte ihn zurückhalten, er wich nicht zurück und hat so den Sieg errungen. Und darum wird er gepriesen in Offenbarung 5 als der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat. Und es ist so, der Löwe, wenn man ihn gehen sieht, hat so etwas Würdevolles an sich. Und jedes Mal, wenn wir das sehen, sollten wir an den König der Könige denken, der den Sieg am Kreuz errungen hat. Das sind zwei Seiten der Medaille. Einerseits wird der Herr Jesus beschrieben als Lamm, das am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Aber hier in Offenbarung 5 haben wir die andere Seite, dass er als der Löwe aus dem Stamm Juda überwunden hat und Satan besiegt hat, der ja auch als Löwe beschrieben wird, zum Beispiel in 1. Petrus 5. Aber der Herr Jesus ist der Löwe, der das letzte Wort zu reden hatte. Dann haben wir ein zweites würdevoll gehendes Tier. Vers 31, das gesattelte Pferd. Ich weiß, die Übersetzer haben große Probleme gehabt mit dem Ausdruck, weil der Ausdruck heißt wörtlich einfach, der Gegürtete um die Lenden. Also es muss ein Tier sein, das um die Lenden gegürtet ist und einen würdevollen Schritt hat. Das wäre nicht das Kamel. Ja, das wird zwar auch gegürtet um die Lenden, um es zu satteln, aber das hat nicht diesen würdevollen Schritt. Aber das Prachtross hat wirklich jede Muskelbewegung, wie man hier sieht auf dem Bild, strahlt etwas Würdevolles aus. Ein Pferd ist einfach etwas Schönes und hat schon seinen Grund, warum so viele Mädchen Pferde gern haben. Und so weist das eben hin, auch auf den Herrn Jesus, der nach Offenbarung 19, Vers 11 aus dem Himmel wiederkommen wird, und er wird kommen auf einem weißen Pferd. Das erste Mal kam er auf einem Esel. So war das vorausgesagt in Sacharja 9, Vers 9, dass der Messias kommen würde auf einem Esel. Aber Offenbarung 19 sagt uns, wenn er aus dem Himmel kommt, dann wird er auf einem Schlachtross kommen. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten Kommen. Der Esel drückte aus eben dieses demütige Kommen des Herrn Jesus als Retter der Welt, aber das Schlachtross, das betont, der wird wiederkommen als der Richter der Welt. Das dritte Tier ist der Ziegenbock. Auch ein Ziegenbock hat einen ganz würdevollen Gang. Und wir müssen wissen, unter allen Opfertieren, die Gott eingesetzt hatte, um ein Bild zu sein auf Jesus Christus, ist der Ziegenbock das Opfer, das am häufigsten erwähnt wird in Verbindung mit dem Sündopfer. Es gibt ja grundsätzlich vier verschiedene blutige Opfer. 3. Mose 1 bis 7 beschreiben sie. Das Brandopfer, das ist das Opfer zur Ehre Gottes. Das wird nur für Gott verbrannt. Und das spricht davon, dass Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz Gott verherrlicht hat, über alle Maßen. Durch alles, wie er sein Werk vollbracht hatte. Jede Einzelheit, jedes Wort und auch jedes Schweigen, genau zum richtigen Moment, alles war zur Ehre Gottes. Und er war so anders als die Menschen. Menschen, die gekreuzigt wurden, die haben geflucht und gedroht. Und 1. Petrus 2 sagt, dass er eben beschimpft nicht gescholten hat. Und leidend hat er nicht gedroht. Das haben die Menschen gemerkt. Man hat noch nie einen solchen Gekreuzigten erlebt. Und das zweite blutige Opfer, das Friedensopfer, das ist das Opfer, wo Menschen etwas davon essen dürfen und ein Teil wird für Gott verbrannt. Das drückt aus, dass Jesus Christus gestorben ist, um die Gemeinschaft zwischen uns Menschen mit Gott möglich zu machen. Wenn man das Gleiche teilt, vom Gleichen isst, dann hat man Gemeinschaft. Darum isst man ja zusammen. Es gibt schon solche, die essen nicht zusammen. Der eine sieht das Programm im Fernsehen um die Zeit und der andere dann jenes. Da ist aber keine Gemeinschaft in der Familie. Das ist familienzerstörerisch. Und nun, im Friedensopfer geht es um die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Und dann gibt es eben noch das Sündopfer. Und auch das Schuldopfer. Das Sündopfer betont, dass Jesus Christus für unsere Verdorbenheit, für die Sünde in uns und auch für die Sünde, die daraus hervorgekommen ist, als Tatsünde, gestorben ist. Und das Schuldopfer, das eng damit verbunden ist, das vierte, betont eben, dass aus den Sünden eben Schäden entstanden sind. Darum muss man beim Schuldopfer nicht nur die Sache wieder gut machen, das Gestohlene zum Beispiel zurückgeben, sondern man musste einen Fünftel des Wertes darüber hinaus dem Geschädigten geben und ein Schuldopfer bringen. Und so bedeutet das, Jesus Christus ist gestorben für das, was wir getan haben, aber auch im Blick auf den Schaden, den wir durch unsere Sünde angerichtet haben. Gewisse Dinge kann man etwas ordnen, aber es gibt auch Dinge, wo wir gar nichts mehr machen können. Aber da dürfen wir wissen, Jesus Christus ist auch dafür gestorben. Und nun, der Ziegenbock ist das ausgesprochene Opfer in der Bibel für die Sünde, das Sündopfer. Also da haben wir den Gedanken, dass der Herr Jesus eben bereit war, obwohl dieser Schrecken vor ihm stand, er, der Reine, sollte zur Sünde gemacht werden. Trotzdem ging er würdevoll schreitend, das Kreuz tragend, hinaus nach Golgatha. Und darauf weist uns eben der Ziegenbock besonders hin. Und auch am Yom Kippur sollte es ja ein Ziegenbock sein, der die Sünde Israels dann in die Wüste hinaustragen sollte. Auf nimmer Wiedersehen. Darum war das nicht ein Schaf, auch nicht ein Stier, sondern es musste ein Ziegenbock sein. Ja, und dann eben das Letzte habe ich bereits am Anfang erklärt, damit man die einzelnen Bilder gut verstehen kann, worauf sie hinzielen, der König, bei welchem das Volk ist. So wird der Herr Jesus erhaben über diese Welt in der Zukunft regieren, wenn er wiederkommt als König und Richter der Welt. Und die Menschen, die ins tausendjährige Reich eingehen werden, aus Israel und den Völkern, werden ihm sich vollkommen unterstellen. Und dann wird es Ordnung und Frieden geben in dieser Welt. Und das betont umso mehr den Kontrast, wenn wir sehen das Chaos heute und wie die Weltpolitik gar nicht mehr weiß, wie die Probleme zu meistern sind. Sie sind ratlos, auch die Großen dieser Welt. Auch wenn sie es nicht zugeben. Ja, es käme besser an, wenn man auch als Mächtiger sagen würde, no, we can't. Zum Schluss möchte ich noch zwei Beispiele von Tieren aus dem Buch der Sprüche erwähnen, und zwar aus den Sprüchen von Salomo. Die Hirschkuh und dann auch der Steinbock. Hier sieht man das Hirschkuhweibchen des Rothirschen, der eben auch in Israel zu finden ist. Im älteren Deutsch nannte man die Hirschkuh Hinde oder Hindin. Jetzt versteht man endlich seine Bibel von früher. Warum steht da im Psalm 22 im Titel nach Hindin, der Morgenröte? Das ist eben die Hindin, die Hinde, das ist die Hirschkuh, die in der Morgenröte am Waldrand grast. Sprüche 5, Vers 18. Da spricht ein Vater zu seinem Sohn im Blick auf eine gottgemäße Ehe. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und das anmutige Steinbockweibchen. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit. Taumle stets in ihrer Liebe. Hier wird also die treue Ehefrau beschrieben in Sprüche 5 und sie wird verglichen mit der Hirschkuh. Wenn man das Tier anschaut, das hat so etwas Graziöses an sich. Und Salomo sagt seinem Sohn, sieh die persönlichen Eigenschaften und Züge und die Lieblichkeiten deiner Frau. Und wenn du das wirklich siehst, dann ist es eine Bewahrung, dass du nicht auf falsche Wege kommst. Wir müssen nämlich den Zusammenhang lesen in Sprüche 5. In Sprüche 5 gleich danach heißt es in Vers 20, und warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer Fremden umarmen? Also die Treue in der Ehe und eben auch die Pflege der Ehebeziehung, sodass man aneinander Freude hat, das ist eine Bewahrung vor Ehebruch. Die Fremde, die hier erwähnt wird, das ist eben die Frau, die einem nicht gehört. Und wenn man nicht immer wieder eben die Schönheit der eigenen Frau sieht und das ihr auch immer wieder sagt, dann ist es eben eine Gefahr, dass man plötzlich Schönheiten am falschen Ort sieht. Und ich möchte aber den Zusammenhang schon lesen ab Vers 15. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen. Und jetzt der nächste Vers, der sollte als Fragesatz übersetzt werden. Da hatten Übersetzer zum Teil Probleme. sollen nach außen sich ergießen, deine Quellen. Deine Wasserbäche auf die Straßen. Das ist eine rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. Denn der nächste Satz sagt, dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Hier wird also die Ehefrau verglichen mit einer Zisterne, die erfrischendes Wasser bringt. Beziehungsweise mit einer Quelle, die Quellwasser bringt. Das haben wir schon im Hohenlied. Dort wird die treue Ehefrau Sulamit verglichen mit einem verschlossenen Garten, aus dem eine Quelle entspringt und viele verschiedene wunderbare Pflanzen. Und da wird eben im Hohenlied so bildlich, das werden wir nächstes Mal dann sehen, wenn wir die Pflanzen im Hohenlied betrachten. Hier wird im Hohenlied betont, dass eben die Frau, die Ehefrau, wie ein Garten ist, der verschlossen ist für andere Männer. Und nur Salomo hatte Zutritt zu diesem verschlossenen Garten und zu dieser Quelle. Das drückt also alles das aus, was der Ehemann in seiner eigenen Frau findet. Übrigens, das Umgekehrte finden wir auch im Hohenlied. Das, was die Frau in ihrem Mann findet. Aber jetzt geht es hier um diese Beziehung, denn Salomo warnt seinen Sohn vor Abwägen. Und interessant ist also, der Vergleich der Ehefrau ist der, sie ist wie eine Zisterne, wie eine Quelle, die Erfrischung bringt und den Durst löscht. Und sie ist eben wie eine Hirschkuh, so lieblich, und wie wir gleich noch sehen werden, wie ein Steinbockweibchen. Und die Frage in Vers 16 ist höchst aktuell. Sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen? Dir allein sollen sie gehören. Hier geht es darum, Gott hat der Frau sexuelle Reize gegeben, die er als Schöpfer so in die Schöpfung hineingelegt hat. Das ist von Gott gegeben. Aber das ist quasi wie eine Quelle, die Wasser gibt. Aber diese Quelle im verschlossenen Garten des Hohenliedes, die soll nur dort im Garten getrunken werden. Die soll nicht auf die Straße so für die Öffentlichkeit, für alle, die da vorbeikommen, da sein. Dass jeder etwas davon mitkriegt. Und da sehen wir, es ist genau das Problem unserer Zeit. Die ganze Modeindustrie ist darauf angelegt, dass Frauen Quellen sind, die sich auf die Straße ergießen. Alle können etwas mitbekommen. Das muss ich nicht erklären, wo der Schneider etwas ändern muss an einer normalen Kleidertracht, um eben das Wasser hinausfließen zu lassen. Das kann an allen Bereichen, bei der Ausschnittöffnung bis zur Enge oder Weite der Kleider, das kann die Länge und Kürze in diesen Bereichen, überall kann man das Wasser hinausfließen lassen. Und hier wird rhetorisch gesagt, soll das sein für die Öffentlichkeit? Nein, dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Und in dem Zusammenhang wird also gesagt, deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und es ist erstaunlich, wie die Bibel offen spricht über die Sexualität. Also wenn wir sehen in der Kirchengeschichte Zeiten, wo man verklemmt gesprochen hat über Sexualität, so kam das nicht aus der Bibel. Man kann sogar zeigen, das kommt letztlich aus der griechischen Philosophie, ganz speziell aus dem Platonismus heraus. Das war nie christlich. Aber die Bibel spricht eben würdevoll über die Dinge. Und nicht so wie die Menschen heute, die das in unwürdigster Weise und schamloser Weise besprechen und behandeln. Aber die Bibel spricht ganz, ganz konkret, aber so, wie wir als Eltern auch mit unseren Kindern sprechen sollen. Eine Offenheit, die nicht schamlos ist, und die trotzdem klar ist. Und darum sagt Salomo eben, was viele Bibelleser überrascht, aber das ist die Klarheit der Bibel, die damit zeigt, die Sexualität in der Ehe ist Gottes Wille. Und sie ist sogar ein Schutz gegen Ehebruch. Und darum steht ja auch in 1. Korinther 7, wo auch gezeigt wird, dass es den Weg der Ehelosigkeit gibt. Und da wird auch der Wert der Ehelosigkeit beschrieben, aber es wird auch gezeigt, das ist mit Gefahren verbunden. Und es braucht ganz spezielle Gnade Gottes, um den Weg als ledig zu gehen, zur Ehre Gottes. Aber es wird dann auch gezeigt, dass das sogar ein höherer Weg sein kann, weil man viel mehr Zeit investieren kann für die Arbeit des Herrn. Was man eben nicht kann, dass die Kinder beanspruchen so viel Zeit. Und übrigens die Frau auch. Und der Mann auch. Nun steht in 1. Korinther 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Das heißt, keinen sexuellen Kontakt zu haben. Berühren wird das genannt in der Bibel. Interessant, ja? Aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Also gerade um das Problem der Unzucht, das heißt der Sexualität außerhalb der Bibel zu umgehen, ist die Ehe eine wirkliche praktische Hilfe. Aber das heißt nicht, dass man deswegen heiraten soll. Eine Ehe muss wirklich der Weg Gottes sein und es muss eine Sache des Herzens sein. Aber man darf zusätzlich wissen, das ist wirklich eine Hilfe. Und darum sagt er, um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede ihren eigenen Mann. Und damit wird neutestamentlich auch ganz klar die Monogamie, die Einehe, gelehrt. Ja, und in dem Zusammenhang eben die liebliche Hirschkuh. Das tönt auf Deutsch nicht schön. Auf Hebräisch ist das viel schöner. Es ist einfach die liebliche Ayelet. Ja? Also man muss sich an dem Wort Hirschkuh nicht stören. Hindin habe ich auch nicht gesetzt, weil man das heute nicht mehr versteht. Also dann bleiben wir bei liebliche Hirschkuh im Gedanken daran, dass es die liebliche Ayelet ist. Und da mit dem Jungen, ist so graziös, nicht wahr? Das ist eben so, dass jede Frau eben vom Schöpfer eine Lieblichkeit bekommen hat und dafür muss der Mann immer das Auge wieder neu schärfen. Das funktioniert. Und eben diese Stelle zeigt auch, dass es Gottes Wille ist, dass die Sexualität in der Ehe gepflegt wird. Nach der Bibel ist die Sexualität nicht nur für die Fortpflanzung. Das ist eine Bedeutung. Aber wir sehen hier, das ist eben etwas, was kittet und verbindet in der Beziehung von einem Mann und einer Frau. Und hier das Steinbock-Weibchen. Ich habe das aufgenommen in Engedi, wo man auch sehr viele davon sieht. Das ist eine spezielle Steinbockart, eben, die man im Nahen Osten findet. Ist also verwandt mit unseren Steinböcken, ist aber auch verwandt mit Ziegenböcken. Also mit den Hausziegen besteht eine biologische Verwandtschaft. Sie werden nicht so groß, aber sie sind unwahrscheinlich graziös. Und wenn man den ganzen Körperbau vom Gesicht über die Einzelheiten des Gesichtes, über den ganzen Körperbau ansieht, es ist alles einfach schön. Und das soll Evolution sein. Das Ergebnis von Zufällen. Nein. Das zeigt die Weisheit des Schöpfers, der das Schöne und Anmutige liebt. Aber eben, das ist nicht, um verbreitet zu werden für alle anderen. Das hat selten gegeben, dass ich vor der Zeit fertig bin an einem Bibelstudientag. Wir können die Zeit, die noch bleibt, benutzen für einige Fragen. Kann man etwas Licht machen? Also, wer beginnt? Ja, bitte, Rainer. Ja, also ich wiederhole die Frage für die Aufnahme und für die, die es nicht gehört haben. Sprüche 30 stammt von Agur, dem Sohn Jakes. Sprüche 31 von Lemuel. Und nun die Frage ist diese, stammen die von anderen Leuten als Salomo? In Kapitel 25 wird sogar gesagt von den Leuten Hiskias, von den Männern Hiskias, die da Sprüche zusammengetragen haben. Ja, es ist so, das Sprüchebuch, obwohl oft gesagt wird, die Sprüche von Salomo, sind nicht nur das Werk von Salomo. Der größte Teil wurde von Salomo geschrieben, aber es sind mehrere Autoren. Und zwar ist es so, bei Salomo sind es eigentlich zwei Weisheitsbücher. Das erste Buch ist die Einleitung, einen zusammenhängenden Text, die Kapitel 1 bis 9. Und da steht am Anfang Sprüche Salomos. Dann kommen wir zu Kapitel 10 und da steht wieder Sprüche Salomos. Aber dann kommen so Einzelsprüche. Es ist nicht ein durchgehender Text. Wenn man den Hintergrund weiß, versteht man das noch besser. Es gab in dieser frühen Zeit des ersten Jahrtausends vor Christus diese Form von Weisheitsbüchern nicht nur in Israel, sondern im Nahen Osten. Die bestanden in der großen Version aus zwei Teilen. Ein erster Teil mit Titel, die Einleitung. Ein zweiter Teil mit Titel, das ist gewissermaßen der Hauptteil. Und so ist das. Also hier haben wir ein Buch aus zwei Teilen und das geht bis und mit Kapitel 24. Wobei Salomo noch einige Sprüche einbaut, ausdrücklich von anderen. Denn in Kapitel 24, Vers 23 steht, auch diese sind von den Weisen. Da hat er also noch andere Autoren mit eingebaut. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt noch mehr, darum sagt er auch diese. Und dann kommt Kapitel 25, das sind auch Sprüche Salomos, aber die wurden erst später, lange nach dem Tod von Salomo, zusammengetragen unter König Hiskia. Auch diese sind Sprüche Salomos, welche die Männer Hiskias, des Königs von Juda, zusammengetragen haben. Und dieses Weisheitsbuch geht also bis Kapitel 29. Das ist jetzt ein Weisheitsbuch in der Kurzform, das besteht nur aus einem Teil. Und genauso das Weisheitsbuch von Agur, das wir heute besonders betrachtet haben mit Tierbeispielen, weil dieser Agur offensichtlich ganz besonders ein naturverbundener Mann war. Und dann eben Kapitel 31, das Buch von Lemuel. Also es ist auch nicht Salomo. Und darum wird ein anderer Name genannt, Lemuel. Und dieses Weisheitsbuch ist auch in Kurzform nur ein Teil. Und das behandelt eben die gottgemäße Frau. Und es ist kein Zufall, dass das Sprüchebuch eben so aufgebaut ist und dass dieses Weisheitsbuch, Kapitel 31, das Buch krönt mit der wunderbaren, tugendhaften Frau, die gelobt wird von Sprüche 31, Vers 10 bis 31. Das sind 22 Verse. Entspricht den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und zwar ist es so, dass Vers 10 beginnt mit Aleph, dem ersten Buchstaben im Alphabet, Vers 11 mit Bet, dem zweiten Buchstaben, und so weiter bis Vers 31 Taf, der letzte Buchstabe. So kunstvoll aufgebaut dieses Gedicht, ein Lob der Frau. Und das muss man wissen, denn heute gibt es immer wieder Bemerkungen, wenn man mit den Leuten spricht, ja, die Bibel ist so verächtlich in Bezug auf die Frauen. Ach, woher? Das Sprüchebuch wird sogar gekrönt mit dem Lob der tugendhaften, gottgemäßen Frau. Und der Grund ist der, Weisheit, die Sprüche sind ja ein Weisheitsbuch, heißt auf Hebräisch Chochma, ist weiblich wie auf Deutsch die Weisheit. Und im Sprüchebuch wird eben die Weisheit dann personifiziert in einer Frau. Und zwar in der gottgemäßen Frau, im Gegensatz zu Frau Torheit. Das ist die ehebrecherische Frau. Das ist Frau Torheit, die ständig andere sucht. Aber Frau Weisheit, das ist eben die treue Ehefrau, und so wird sie auch beschrieben hier. Und in dem Licht muss man auch die Verse nochmals sehen, die wir schon in Sprüche 5 behandelt haben. Das ist eben Frau Weisheit, diese liebliche Ayelet und diese liebliche Ella, die das Steinbockweibchen. Ist auf Hebräisch auch schöner, ja, als Steinbockweibchen. Das ist nicht so romantisch. Ja, aber nebenbei muss ich dann noch sagen, in Sprüche 8 wird die Weisheit auch personifiziert, aber nicht als Frau, sondern als der Werkmeister des Herrn, der von Ewigkeit her ist. Und dort sieht man einen Hinweis auf den Sohn Gottes, der sich eben mit der Gemeinde schließlich verbinden sollte. Und darum haben wir versteckt in Frau Weisheit einen Hinweis auf die Gemeinde als die wahre Frau Gottes, wie sie in Epheser 5 beschrieben wird, für die Christus gestorben ist. Also Herr Weisheit und Frau Weisheit. Ja, eine weitere Frage? Also nochmals wegen des Adlers, wie ist es möglich, dass der 15 Kilogramm Beute tragen kann, ein Mehrfaches seines Eigengewichts? Ja, die Erklärung ist eben seine perfekte Flugausstattung und auch die enorme Kraft, die ein Adler hat, also um die Flügelschläge durchzuführen in dieser Weise. Also es ist wirklich ein Wunder zum Staunen über den Schöpfer, wie er das alles so perfekt eingerichtet hat. Und das gilt ja überhaupt für alle Vögel. Wieso sind die eigentlich nicht schwerer? Ich meine, es gibt Kolibri, die sind 3 Gramm schwer. Wie ist das möglich? Bei den Vögeln ist es eben typisch, dass ihre Knochen hohl sind. Das haben wir glücklicherweise nicht so, ja? Aber wir sind auch keine Vögel. Aber bei den Vögeln sind die Knochen hohl und dadurch sind sie schon von Grund auf viel leichter und eben eingerichtet für das Fliegen. Auch da muss man, wenn man mit einem Evolutionisten spricht, sagen, schau, wie stellst du dir das vor? Der Zufall macht ihnen hohle Knochen und dann kriegen sie noch Federn, aber zwar flugfähige Federn, und dann können die in die Luft. Nein, das ist alles Design. Das zeigt, da hat jemand geplant auf ganz wunderbare Art und Weise. Und man staunt über jedes Detail der Natur. Ja, da vorne war noch eine Frage. Also die Fragestellerin sagt, es wundert sie, wie die Schiffe sich orientieren können auf dem Meer. Das hat sie schon früher als Frage gehabt. Wie orientieren sich die Seeleute, nicht wahr? Ja, also früher haben sich die Seeleute orientiert an den Gestirnen. Ja, und auch das hat der Schöpfer eben so eingerichtet, damit man sich in der Dunkelheit der Nacht auf offener See orientieren kann. Und das findet man übrigens auch im Tierreich. Also es gibt verschiedene Vögel, Zugvögel, die orientieren sich an der Position der Sterne. Das hat Gott also in sie hineingelegt. Auch da kann man den Evolutionisten sagen, wie stellt ihr euch das vor? Durch Schreibfehler im Erbgut ist plötzlich die Information gekommen, wie man sich nach der Position der Sterne, die sich ja im Lauf der Nacht in ihre Position verändern, dass die sich so orientieren können. Oder wie man jetzt auch seit kurzem weiß, dass der Mistkäfer, dass der sich unter anderem an der Milchstraße orientieren kann, wie er auf dem kürzesten Weg seine Dreckkugel vom Misthaufen in sein Versteck bringen kann, damit ihm kein Kollege das noch wegfrisst. Und er kann den kürzesten Weg ermitteln nachts anhand der Milchstraße. Das ist fantastisch. Ja, aber in dem Zusammenhang ist es ja auch interessant, dass im Neuen Testament die Gläubigen verglichen werden mit Sternen, mit Himmelslichtern. Da steht in Philipper 2, Philipper 2, Vers 15, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr scheinet wie Lichter oder Himmelslichter in der Welt. Also die Gläubigen sollen in einer orientierungslosen Gesellschaft durch ihr Leben Orientierung geben, sodass man sich eben anhand dieses Sternenlichts orientieren kann. Da muss man sich persönlich fragen, durch meine Art zu leben, durch meine Art zu sprechen, bin ich für Menschen, die nicht wissen, was Recht und Unrecht ist, bin ich dadurch eine Orientierung? So wie die Sterne eben im Blick auf die Seefahrtorientierung waren. Woran man sich aber nicht orientieren kann, sind auch Lichter in der Nacht, die Sternschnuppen. Und die werden im Judasbrief erwähnt als Bilder für Irrlehrer. Also für Leute, die Bibel verdrehen und verdreht verkündigen. Da heißt es in Judasbrief, Vers 13, sie sind wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Irrsterne, und das sind gemeint Meteore, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Sie sind zwar Licht, einen kurzen Moment am Himmel, und dann sind sie in der Dunkelheit verschwunden. Und Judas erklärt, das ist ein Bild, die geben Licht, aber es ist ein Irrlicht. Man kann sich daran nicht orientieren. Und sie gehen dann in die ewige Finsternis, genauso wie die Meteore dann nicht mehr zu sehen sind. Ja, noch eine weitere Frage da hinten. Also die Frage wiederhole ich. Ich habe gesagt, die Schiffsreise der Jünger in den Evangelien ist ein Bild der Gemeinde, die gewissermaßen als Schiff durch die Stürme der Geschichte hindurchgeht. Und die Fragestellerin sagt, sie hätte gehört, dass in der Bibel das Land ein Bild ist für Israel und das Meer ein Bild für die Völker. Das ist richtig, dass das Meer ein Bild der Völker ist, also der Nationen dieser Welt. Ich lese Jesaja 17, Vers 12 als Beleg. Wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen des Meeres, der Meere brausen sie. Und dem Rauschen von vielen Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Also es ist schon klar, ja, dass das unruhige Meer ein Bild ist der unruhigen Völker, Nationen dieser Welt, die ständig militärisch in Unruhe sind oder durch Revolutionen oder durch soziale Schwierigkeiten und Unruhen oder auch politische Wirren gekennzeichnet. Und aus diesen Völkern hat Gott ein Volk auserwählt, im Kontrast zu den Völkern dieser Welt. Und diesem Volk hat Gott seine Bibel als Orientierung gegeben. Und darum ist dann eben das Land in der Bibel im Kontrast zum Völkermeer ein Bild für Israel. Und deswegen wird auch in Offenbarung 13, wo der kommende Diktator des Westens, des wiedererstandenen Römischen Reiches, beschrieben wird als ein Tier aus dem Meer. Und in Kapitel 13, Vers 11, wird dann ein zweites Tier beschrieben aus der Erde. Und das ist der Antichrist. Dieses Tier sieht aus wie ein Lamm. Etwa 30 Mal wird in der Offenbarung Jesus Christus als Lamm bezeichnet. Und dort wird gesagt von diesem, der aus dem Land, aus der Erde kommt, wie ein Lamm. Das ist der Antichrist, der eben nicht aus den Nation dieser Welt, sondern aus Israel herauskommen wird. Das wird der schlimmste aller falschen Messiasse sein, die in Israel je aufgetreten sind. In den vergangenen 2000 Jahren, also nachdem der Herr Jesus gegangen ist, der wahre Messias, sind im Judentum über 50 falsche Messiasse aufgetreten. Durch all die Jahrhunderte hindurch. Und zum Teil haben sie große Teile des Judentums verführt. Von Persien bis nach England, zum Beispiel Shabbatai Zvi im 17. Jahrhundert. Aber der schrecklichste Verführer wird noch kommen, und das ist der Antichrist, der wird aus Israel hervorkommen. Und darum wird er beschrieben eben als Tier aus der Erde. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Da hinten war noch eine Frage. Ganz hinten. Jawohl. Ja, also die Frage, in Offenbarung 12 wird der Adler auch erwähnt, und zwar geht es dort um diese Frau, die in die Wüste flieht, und da wird gesagt, dass ihr, in Vers 14, die 2 Flügel des großen Adlers gegeben wurden, auf dass sie in die Wüste fliege. An ihre Städte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Fern von dem Angesicht der Schlange. Es ist so, diese Frau in Offenbarung 12 mit einer Sternenkrone, 12 Sterne, das ist nicht die EU. Die EU hat 12 Sterne auf ihrem Wappen, obwohl heute ja viel, viel mehr Nationen dazugehören. Weil ein katholischer Designer hatte das Wappen entworfen. Und das sollte die Krone sein von Maria, der Schutzpatronin von Europa. Und die katholische Kirche hat eben falsch ausgelegt, in Offenbarung 12, diese Frau mit den 12 Sternen, das sei Maria. Aber in Wirklichkeit ist es Israel. Also es ist nicht die EU, es ist nicht Maria, sondern es ist Israel. Es wird beschrieben, diese Frau ist in Geburtswehen und gebiert den Messias, diesen männlichen Sohn, Jesus Christus. Und dann versucht der Drache, der Satan, dieses Kind zu fressen. Aber das gelingt ihm nicht. Und das ist ein Hinweis auf die Geburt Jesu in Bethlehem. Der Satan wollte durch seinen Agenten Herodes, den Großen, die Kinder in Bethlehem und Umgebung umbringen, um damit den Messias zu vernichten. Aber das gelang ja nicht. Und dann wird erklärt, und dieses Kind, in Zeitraffer wird das hier beschrieben, wurde schließlich zu Gott und seinem Thron entrückt. Das ist in Zeitraffer, also die Geburt Jesu bis hin zur Himmelfahrt. Da könnte man immer noch denken, das ist Maria. Denn sie war ja das auserwählte Gefäß, um den Messias zu gebären. Aber in den weiteren Versen wird eben beschrieben, wird eine Beschreibung gegeben von Israel in der Zukunft. Und da passt es nicht mehr auf Maria. Und darum ist klar, also diese Frau, die den Messias gebiert, ist ein Bild für Israel, aus dem der Messias durch Maria kommen sollte. Und dann wird eben im Zeitraffer, wird der Leser in der Offenbarung versetzt in die Endzeit, und zwar in diese Zeit der letzten 3,5 Jahre, der großen Drangsal. Eine Zeit, ein Jahr, und Zeiten, ein Doppeljahr und ein halbes Jahr, 3,5 Jahre. Und da ist also diese Frau ein Bild von dem Überrest, der nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommt in Israel. Und die werden schließlich fliehen ins Ausland, bevor Israel von Syrien mit seinen Verbündeten von Norden her überrannt werden wird. Das ganze Land wird verbrannt werden, steht in Joel 2. Und sie werden nach Jesaja 16 Zuflucht finden in Moab, das ist heutiges Mitteljordanien, jenseits des Toten Meeres. Und dort wird Gott sie durchbringen, 3,5 Jahre. Und nun ist es so, die Flügel des großen Adlers sind auch hier wieder ein Bild von Gott, der nicht zulassen wird, dass der Überrest aus Israel abstürzt in der Zukunft. Sondern er bringt sie in Sicherheit in Jordanien, und dann am Ende der Drangsal kehren sie zurück. Der Herr Jesus kommt wieder und sie werden ins 1000-jährige Reich eingehen. Also auch dort wieder das Bild der der Adlermutter, die ihre Jungen so schwach und hilflos beim ersten Ausfliegen auffängt und in Sicherheit bringt. Gut, dann sind wir am Ende für heute Morgen.